Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. In den meisten Regionen Deutschlands hat heute der Vorverkauf für das 9-Euro-Ticket begonnen. Wir fragen in Schleswig-Holstein nach, ob es an den Fahrkartenschaltern zu viel Betrieb und einem Ansturm kommt. Außerdem stellen wir eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linkspartei vor, die im September aus dem Bundestag gewählt wurde und jetzt, nach den Negativschlagzeilen der letzten Zeit, aus der Partei ausgetreten ist. Und wir begleiten zwei Waldarbeiter im Odenwald, deren Job durch den Klimawandel immer gefährlicher wird. In den meisten Teilen Deutschlands hat heute der Vorverkauf für das 9-Euro-Ticket begonnen, das ab dem 1. Juni 3 Monate lang angeboten wird. Allein die Deutsche Bahn meldet, dass sie bereits in den frühen Morgenstunden 200.000 Tickets verkauft hat, sowohl online als auch in den Reisezentren. In ganz Deutschland können Pendler und Touristen für monatlich 9 Euro dann mit dem Regional- und Nahverkehr fahren. Besitzer von Abos bekommen das darüber hinaus gezahlte Geld automatisch ersetzt. Das Ganze gehört zum Entlastungspaket der Bundesregierung wegen der stark gestiegenen Energiepreise. Ob es in Schleswig-Holstein zum Ansturm auf Fahrkartenautomaten und Bahnhofsschalter gekommen ist, hat unser Landeskorrespondent Jörn Schaar in Erfahrung gebracht.
Der Kieler Hauptbahnhof am Vormittag. Der erste Schwung Berufspendler ist schon weg. Einige Reisende schlendern durch die große Halle mit dem kuppelförmigen Glasdach. An einem der Gleise wartet Hermine Nowak auf ihren Zug. Sie rechnet damit, dass die Züge voller werden, wenn das 9-Euro-Ticket ab 1.6. gilt. Ob sie es dann wirklich nutzen wird, weiß sie noch nicht. Aber sie hat es sich gerade am Schalter gekauft.
Wo ich ja nun nur 9 Euro bezahlt habe für einen Monat, da spart man ja viel, wenn man fährt. Ich weiß ja gar nicht, ob ich fahre, aber ich habe es gekauft. Ja, man muss sehen, ob das überhaupt klappt. Das wird sehr voll sein. Wir wohnen an der Nordseeküste und wollen vielleicht mal nach Westerland. Und da werden wir Probleme kriegen. Und naja, nun habe ich es gekauft, 3 Stück, Juni, Juli, August. Ne? Weil ich ab und zu hier nach Kiel fahre, da spare ich dann ja ganz schön. Ne? Nach Kiel hierher von der Nordseeküste ist zwar umständlich, aber es geht.
Ein anderer Pendler kommt aus dem rund 30 Kilometer entfernten Rendsburg täglich mit der Bahn nach Kiel. Er ist ganz zufrieden damit, täglich Bahn zu fahren.
Wir haben jetzt heute 5-10 Minuten Verspätung gehabt. Das ist aber, ich denke, verglichen mit anderen Gebieten dieser Welt absolut in Ordnung. Ansonsten, ja, die Züge sind wieder recht voll. Das ist aber auch gut so. Also nach Corona hat sich da relativ schnell auch wieder die Nachfrage ergeben. Es ist aber nicht überfüllt. Im Moment ist eigentlich alles sehr gut, trotz Bauarbeiten. Aber das ist manchmal auch ein Glücksspiel. Die Bahn kann natürlich auch nicht ausweichen, wenn irgendwas ist. Was soll man machen?
Das 9-Euro-Ticket hält er für sinnvoll. Nicht nur, weil er selbst dadurch fast 180 Euro im Monat spart.
Ich finde es grundsätzlich sinnvoll, dass man Leute dazu bringt, dass sie den Nahverkehr mehr nutzen. Dass sie da auch mal gute Erfahrungen machen können. Hoffentlich gute Erfahrungen, nicht immer nur schlechte. Und dass das vielleicht den einen oder anderen dazu bewegt, auch zukünftig mehr mit Bahn und Bus zu fahren. Das finde ich gut. Ansonsten sind wir natürlich alle gespannt, wie das jetzt wird. Ne? Ob da jetzt die Massen in die Züge kommen, gerade für uns Pendler, kann das natürlich auch zur Belastung werden, aber das ist ja hinlänglich bekannt.
Zuständig dafür ist der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein, kurz NASH. Dessen Sprecher Dennis Fiedel geht davon aus, dass viele Menschen das 9-Euro-Ticket kaufen werden, weil es unschlagbar günstig ist. Weil auch bestehende Monatskarten für den Zeitraum auf 9 Euro reduziert werden, geht er davon aus, dass die Neukunden für diese Fahrkarten hauptsächlich touristische Fahrten unternehmen werden. Er glaubt, dass vor allem Urlauber Hochburgen wie Sylt, St. Peter-Ording oder die Lübecker Bucht viele Tagesgäste bekommen werden.
Die Menschen wollen bei schönem Wetter an den Strand vor allen Dingen. Also die Urlaubsorte oder touristisch interessanten Orte, die auch sonst im Sommer stark frequentiert sind.
Der Chef des Tourismusmarketings der Insel Sylt hat schon vor Wochen vor Billigtouristen gewarnt und die Erinnerungen an das schönes Wochenende-Ticket Mitte der 90er Jahre heraufbeschworen, als tausende Tagesgäste für wenig Geld nach Sylt kamen. In den sozialen Medien wird schon jetzt zu massenhaften Fahrten nach Westerland aufgerufen, etwas, das auch bei NASH bemerkt wurde. Es sei aber nur schwer möglich, die bestehenden Linien zu verstärken, sagt Fiedel.
Es wird an einigen Stellen ein bisschen was an Verstärkung geben. Auf der Marschbahn beispielsweise wird es zusätzliche Kapazitäten geben, aber auch an der Lübecker Bucht. Das ist aber alles relativ überschaubar. Wir haben ja ein bundesweit gültiges Ticket und bundesweit gibt es dieses Bedürfnis, die Kapazitäten auszuweiten. Da gibt es aber enge Grenzen. Wir können uns leider nicht Personal oder Fahrzeuge anderenorts ausleihen, weil alles dort vor Ort auch gebraucht wird.
Am Fahrkartenautomat am Kieler Hauptbahnhof hat ein junger Mann gerade sein Ticket für Juni gekauft. Er will ausprobieren, ob er sein Auto stehen lassen kann.
Ich arbeite 30 Kilometer von meinem Wohnsitz entfernt und das spart mir jetzt natürlich mit den Benzinpreisen enorm viel Geld.
Aber er sagt auch, wenn die Züge zu voll sind, will er wieder auf das Auto umsteigen.
Und natürlich, wenn die Züge auch immer wieder zu spät kommen oder überhaupt nicht erscheinen, da werde ich natürlich zu meinem Pkw wieder greifen.
Lange Schlangen vor den Schaltern gab es am ersten Vorverkaufstag des 9-Euro-Tickets zumindest im Kieler Hauptbahnhof nicht.
Das 9-Euro-Ticket gilt ab dem 1. Juni. Die Bahn rechnet deshalb mit vollen Zügen im Sommer. Nicht nur nach Sylt übrigens. Jörn Schaar berichtete aus Schleswig-Holstein. Die Linkspartei ist in keinem guten Zustand zurzeit. Sie ist zerstritten wegen der Pandemie. Ihre Politpromis machen immer mal wieder Krawall. Wahlen gehen schief. Sexismusvorwürfe kommen noch dazu. Und dann kam Russlands Angriff auf die Ukraine und die Putin-Versteher. Die Linke kommt aus den Negativschlagzeilen nicht mehr raus und bekommt die Quittung dafür. Bei den letzten drei Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl flog sie aus den Parlamenten. Eine ehemalige Bundestagsabgeordnete hat die parteiinternen Streitigkeiten nicht mehr ausgehalten und ist bereits Mitte März aus der Partei ausgetreten. Schweren Herzens, wie sie sagt. Heiner Kiesel hat sie getroffen.
Eigentlich will ich ja nichts mehr kaufen.
Sie stöbert eher beiläufig durch die Secondhand-Klamotten auf dem Garagenflohmarkt in dem kleinen fränkischen Dorf ihres ehemaligen Wahlkreises Würzburg. Ihr wuscheliger Tibet-Terrier schnuppert an den Jacken.
Komm mal hier. Zack, zack.
Eigentlich hätte Simone Barrientos hier gerne selbst Sachen auf einem Tapeziertisch angeboten. Es gibt einigen Ballast, den die ehemalige kulturpolitische Sprecherin der linken Bundestagsfraktion loswerden möchte.
Ja, aber ich habe es dann doch nicht geschafft, alles zusammenzupacken, weil ich habe einfach zu viel und konnte man mich dann nicht entscheiden. Ich bin im Moment ja so am Ausmisten. Und dann habe ich natürlich drei Büros aufgelöst, eine Wohnung aufgelöst. Das werde ich demnächst mal auf dem Flohmarkt verschabeln. Aber ich war schlicht noch nicht fertig mit der Packerei.
Vor ein paar Wochen ist Simone Barrientos aus ihrer Partei Die Linke ausgetreten. Leicht fiel ihr das nicht.
Ich kann diese Partei nicht mehr nach außen glaubwürdig vertreten und dann muss ich gehen. Und das war so ein bisschen, als wenn man die große Liebe verlässt, weil man liebt sie ja noch, aber man weiß, dass man ja in einer toxischen Beziehung ist, dass sie einen kaputt macht.
Die enttäuschte Liebe. Da waren auf der einen Seite die Gestaltungsräume für ihre politische Arbeit, die Netzwerke, die engagierten Genossinnen an der Parteibasis, das Gefühl, zusammen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Barrientos konnte in der Partei Karriere machen, nachdem sie vom Osten in den Westen gezogen ist. Die Strukturen waren frischer.
Und da hatte man plötzlich auch die Möglichkeit, was zu bewegen, zu gestalten. Und ich habe natürlich die Möglichkeit gehabt, da auch viele Vorurteile abzubauen. Also so zum Beispiel dieser Vorwurf, alles Alt-Stasi-SED griff bei mir nicht, weil ich bin aus dem Osten. War aber nie in der SED oder sowas, sondern war da linke Opposition mit Stasi-Akte. Und in meiner Stasi-Akte auf der Karteikarte bin ich klassifiziert als negativ dekadente Jugendliche, Sympathisant Pazifismus. Ich war schon eine coole Socke offenbar.
Andererseits die ständigen Auseinandersetzungen mit den Dogmatikern innerhalb der Partei. Das Weiter-so nach verpatzten Wahlen. Die Machtspiele im Apparat.
Man hat natürlich auch aus Loyalität nach außen nicht darüber gesprochen. Man hat es halt ausgehalten.
Schließlich der strukturell verankerte Sexismus. Die ätzenden Kommentare von Parteifunktionären. Reg dich nicht auf, Mädchen, kriegst ja Schmerzensgeld. Das hat sie erschöpft.
Ich stelle im Nachhinein auch fest, dass mein Selbstwertgefühl Schaden genommen hat. Der wird nicht von Dauer sein, da bin ich sicher. Ich bin ja 58 Jahre alt. Ich habe meine berufliche Laufbahn begonnen als Elektrikerin, als einzige junge Frau in so einer Männertruppe. Ich habe in so vielen verschiedenen Kontexten gearbeitet. Beim Film, für Architektenbüros, in einem lateinamerikanischen Architektenbüro übrigens, in dem es weniger Chauvinismus gab. Also ich habe keinen Raum erlebt in meinem Leben bisher, der so verfasst war wie diese Fraktion.
Als sie nach der letzten Bundestagswahl 2021 ihr Mandat verliert, sagt Barrientos, hat ihr die Fraktion knapp mitgeteilt, bis wann sie ihr Büro räumen müsse. Das war's an Unterstützung. Ein komplett wertschätzungsfreier Raum sei das, der nur verwaltet, aber nicht geführt werde, der aber trotzdem das Bild der Partei bestimmt. Ende Juni treffen sich die Delegierten der Linken zum Parteitag in Erfurt. Wieder einmal sollen alle strittigen Fragen auf den Tisch, Konsequenzen gezogen werden. Barrientos winkt ab. Entweder die Fraktion erneuert sich oder es geht weiter abwärts.
Also ich habe da keine Hoffnung, dass da irgendwas sich verändert. Dietmar Bartsch ist offenbar Teflon beschichtet, an dem perlt alles ab. Der steht da und tut, als hätte er mit all dem nichts zu tun. Der ist aber Kern des Problems.
Barrientos hat das Gefühl, dass die Partei zerbröselt. Aber vielleicht ist das auch nicht so schlimm, sagt die Ex-Bundestagsabgeordnete. Die Linke nennt sich zwar so, aber das heißt ja nicht, dass sie für alles, was links ist, steht.
Eigentlich braucht es ja für einen linken Fortschritt nicht eine Partei zwingend. Und dann sind wir halt APO. Und da bleibe ich auch. Ich bin ja nach wie vor eine Linke, weil ich immer. Dafür brauche ich weder ein Parteibuch noch ein Mandat.
Dass sie auch ohne die Linke weitermacht, ist für Simone Barrientos keine Frage. Sie will sich weiter bei Frauen-, Flüchtlings- und Kulturthemen einbringen. Der Parteiaustritt eröffnet ihr dafür neue Möglichkeiten.
Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt nach diesen ganzen Jahren, ist ja meine persönliche Glaubwürdigkeit. Also neben all meinem Wissen, natürlich meine Erfahrung, das ist schon klar. Und ich will natürlich irgendwie weiter politisch arbeiten, Kultur machen und so. Und das kann ich nur mit Glaubwürdigkeit. Und die habe ich damit gerettet.
Die Linkspartei ist in der Krise. Ein Beitrag war das von Heiner Kiesel. Nach den Gewittern und Stürmen der letzten Tage heißt es wieder, besonders vorsichtig zu sein, wenn man in den Wald geht. Denn durch die Stürme können Äste angebrochen sein und auch nach den Unwettern noch herunterfallen. Die Gefahr gilt natürlich nicht nur für Waldspaziergänger, sondern auch für Waldarbeiter. Auch deren Arbeit wird durch den Klimawandel und die Wetterextreme schwieriger. Ludger Fittgau stellt zwei selbstständige Waldarbeitende vor, die von ihrer zunehmend gefährlichen Arbeit berichten.
Uli, sein Nachname bleibt hier ungenannt wie der von Rainer, der etwa 50 Meter tiefer im Wald steht, warnt die Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf den Wegen. In wenigen Sekunden wird ein 35 Meter hoher Ahornbaum fallen, den Rainer mit der Kettensäge eingekerbt hat. Uli steht in der Nähe eines Traktors, der mit laufendem Motor auf dem nächsten Waldweg platziert ist.
Gut. Ja, okay. Wir gehen dann auch noch ein bisschen weg, weil wir sind eigentlich jetzt im direkten Gefahrenbereich.
Okay.
Ich mache jetzt nur die Wegesicherung nach oben und dann gehen wir dann zum Traktor.
Am Traktor ist eine Seilwinde befestigt, die bis zum Baum führt und um dessen Stamm gelegt ist. So soll die Fallrichtung des vom Borkenkäfer ausgehöhlten Baumes festgelegt werden. Die mächtige Krone wird auf den Waldweg fallen, so ist es geplant. Dann kann der Baum gut zerlegt und abtransportiert werden. Rainer hatte kurz zuvor noch erklärt, warum der Baum gefällt werden muss.
Was wir hier haben, ist die Dürre und die Folgen. Das heißt, es breiten sich Schädlinge wie die berühmten Borkenkäfer aus. Hier an diesem Bergahorn, diesem Riesentrom, was hier liegt, da könnte ein Cryptostroma corticalis gewesen sein, ein Rußrindenpilz. Die Sporen sind im frischen Zustand sogar gesundheitsgefährdend. Also man muss das dann mit Anzug und Maske fällen.
Doch hier seien die Giftpilzsporen nicht mehr aktiv. Deshalb hat Rainer für die Fällaktion keine Maske aufgesetzt.
Also das ist der Wirkmechanismus. Dürre, kein Wasser, dann kommen Pilze und Schädlinge und machen das endgültig platt.
Ulis Blicke sind konzentriert in die Krone des Baumes gerichtet, der sich nun zur Seite neigt und nach wenigen Sekunden so wuchtig auf den Waldboden aufschlägt, dass die Erde hier einen Moment lang zu beben scheint. Uli ist erleichtert. Auch Rainer im Wald hat keine abstürzenden Äste aus der Krone auf den Kopf bekommen. Das Abholzen von Bäumen, die aufgrund des Klimawandels schon lange vertrocknet und innen vom Borkenkäfer ausgehöhlt sind, ist gefährlich.
Die Motorsäge läuft super leicht ins Holz rein. Normalerweise ist das Holz, gerade von dem Ahorn, ist ein Hartholz, da beißt sich die Kettensäge schon durch. Aber bei dem war es jetzt so, das ging rein wie warme Butter. Ja. Und da war dann auch Vorsicht geboten. Ich war total froh, dass alles gut ging, dass auch kein Ast, die oben ja schon jahrelang tot sind, abgebrochen ist während dem Sägen. Wir haben auch ganz behutsam das Seil eingehängt, ohne viel Erschütterung in den Baum zu übertragen.
Denn man wisse nie genau, was passieren wird, wenn die Seilwinde gespannt und Druck auf den Stamm ausgeübt wird, der oft nur noch durch eine fragile Hülle aufrecht steht. Weil ein solcher Baum jederzeit zusammenkrachen und Spazierenden auf den Kopf fallen kann, muss er gefällt werden. Rainer will aktuell noch einmal alle warnen, die in die Wälder gehen.
Leute, schaut im Wald, dass ihr auch auf Wegen nicht in Sicherheit seid. Guckt nach oben, ob Totholz runterkommen könnte. Da kann man immer noch wegspringen, wenn man es oben sieht. Besonders an windigen Tagen gar nicht in den Wald gehen. Ich bin ja oft im Wald und ich kenne die üblichen Verdächtigen, die ihre Hunde ausführen. Die kennen sich auch aus, die Leute. Mountainbiker dann schon weniger. Die haben ihren Helm auf und geben Gas. Also die sind gefährdet. Man muss aufpassen. Und wir haben jetzt Zustände, die haben die heutige Generation Forstwirte und Förster nicht erlebt. Es gibt Dutzende und Hunderte Förster, die wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung behandelt sind, weil ihr Lebenswerk vom Käfer zernagt wird.
Es ist die Berufsgenossenschaft, die das Baumfällen in den vergangenen Jahren sicherer gemacht hat, erzählen Uli und Rainer in einer Arbeitspause. Sicherheitskleidung wurde nicht nur vorgeschrieben, sondern die Leute von der Berufsgenossenschaft kontrollieren auch manchmal bei unangekündigten Besuchen, ob die Vorschriften befolgt werden. Dennoch
gehört immer dazu, dass ein Schutzengel dabei ist, weil ohne das, da ist ein kleiner Ast, der sich oben löst und der haut uns weg. Ja? Die heißen ja nicht umsonst dann Witwenmacher. Hängt ein Ast oben drin, der bricht ab und erschlägt die Leute. Und seit diesen Borkenkäfer- und Trockenheitsperioden, die letzten 4 Jahre, ja, sind halt viele Verletzungen auch im Wald passiert.
Der Klimawandel hinterlässt schwere Schäden im Wald und die Arbeit der Waldarbeiter wird anspruchsvoller. Ludger Fittgau berichtete aus dem Odenwald in Hessen. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag.